Wir kommen heute Morgen zu der Identifizierung unseres Auftrages im Neuen Testament. Hier wollen wir uns kurz befassen mit den zwei Versen aus Matthäus 5, Verse 13 und 14. Hier sagt Jesus einmal im Rahmen der Bergpredigt: Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Diese zwei Worte werden oft zitiert. Sie sind sehr schöne Worte, sie sind sehr inhaltsreiche Worte. Man muss aber auch den Unterschied zwischen diesen zwei Worten erfassen, meine ich, um dann wirklich den Auftrag, den Jesus hier andeutet, verstehen zu können. Salz, sagt Jesus, ist man auf der Erde. Licht, sagt er, ist man in der Welt. Beides sind seine Jünger. Das heißt, für sie hat es jetzt einen Auftrag von ihm, dem Messias. Sie sollen das sein, was sie sind, so wie der erste Mensch das sein sollte, was er war, ein Bild von Gott. Jesus schickt seine Jünger gleichsam in die Welt hinein, und einmal nennt er diese Welt Erde und das andere Mal nennt er sie Welt. An den Charakteristiken von Salz und Licht und an dem, was Jesus über den Ort des Verhaltens sagt, erkennt man etwas von diesem Auftrag. Salz ist etwas, das bewahrt vor etwas, das töten will bzw. zerstören will. Salz soll erhalten, etwas, das gut ist, erhalten. Licht ist etwas, das die Finsternis verscheuchen soll. Licht soll ersetzen, soll etwas Neues in eine Gegend hineinbringen. Wenn also die Jünger Salz sein sollen in der Erde, dann sieht Jesus von der Seite her die Welt als etwas Gutes. Sie darf und soll bewahrt werden. Sie ist nicht böse, sie ist gut. Sie soll nur erhalten werden. Das Böse ist da, aber man soll diesem Bösen entgegenwirken. Wenn er die Welt Welt nennt, dann hören wir das, was öfter unter diesem Ausdruck im Neuen Testament gedacht wird. Nicht immer, aber immer wieder kommt es vor, dass hier die Menschen der Welt gemeint sind. Und diese Menschen sind gefallene Menschen, rettungsbedürftige Menschen. Sie sind in der Dunkelheit, wandeln in der Finsternis und eilen einer größeren Finsternis entgegen. Und hier soll Licht hineingebracht werden. Und zwar von dem, der sagt: Ich bin das Licht. Der Herr Jesus behauptet von sich, das Licht der Welt zu sein, für die Welt. Und seine Jünger sollen ihn vertreten und sollen von ihm leuchten und Zeugnis ablegen in einer dunklen Welt. Sie sollen also die Welt zurückerobern für Jesus Christus, die Menschen also für Jesus Christus gewinnen. Das heißt also, der Jünger Jesu Christi hat einen positiven und einen negativen Auftrag, je nachdem man es sieht. Er soll bewahren das, was gut ist, und er soll retten das, was verloren ist. Er soll auf der einen Seite erhalten und auf der anderen Seite verändern. Die Erde ist gut, obwohl Fäulnis da ist. Die Welt ist ganz in der Finsternis und muss gerettet werden. Das heißt also, eine neue Zeit bricht an mit dem Kommen des Messias, Jesus Christus. Die alte dauert immer noch an, aber eine neue Zeit bricht dennoch an. Wir haben also seit dem Kommen des Messias zweierlei. Wir haben das Alte und das Neue. Das heißt, wie ein Theologe es gesagt hat, die zwei Welten überlappen. Oder wenn ich hier ein schwarzes Brett hätte, könnte ich zwei Kreise ziehen. Das heißt, das eine wäre geschlossen, das andere offen auf der rechten Seite. weil die erste Welt, die zwei Kreise würden zwei Welten darstellen. Der erste Kreis, das ist eine geschlossene Welt, nicht nur dem Raume nach, sondern auch der Zeit nach. Sie ist eine endliche Welt. Das heißt, Gott bringt sie zum Abschluss. Sie ist eine Welt, die nicht ewiglich andauern wird, ewiglich Bestand hat. Die zweite Welt ist die jenseitige, die in diese hineinbricht und würde also dieser Kreis, würde also diese durchschneiden. Mit dem Kommen Jesu Christi ist die jenseitige Welt in unsere hineingebrochen. Jesus Christus sagt, das Königreich des Himmels ist da, ist gekommen. Er ist der König des Königreiches. Mit ihm erscheint das Königreich. Er macht Invasion, positive, heilbringende Invasion in diese Welt. Richtet etwas Neues auf. Aber zwischen diesem Schnitt, also dem der Linksgrenze dieses nicht gefüllten Kreises, zwischen dieser Grenze und der Grenze des alten Kreises, wenn wir hier einen waagerechten Strich durchziehen würden, der gewöhnlicherweise in unseren Chiffren die Zeit darstellt, denn nach biblischer Sicht läuft die Zeit von einem Punkt, der beginnt, zu einem anderen Punkt hin. Nicht nach Zyklen, wie bei den Griechen oder bei in asiatischen Philosophien vielleicht noch, sondern die Zeit läuft, das heißt nicht, dass sie nicht Variationen kennt und so weiter und gewisse Dinge sich nicht wiederholen, aber im Allgemeinen läuft sie von einem Anfang zu einem Ziel, das ist die biblische Schau. Wenn wir also einen waagerechten Strich ziehen wollten durch diese, dann würden wir hier einen Schnitt haben, den wir das Kreuz nennen, wo Jesus Christus also mit dem Neuen beginnt, bis zum Schluss des Alten. Hier überlappen sich die zwei Welten, sie überschneiden sich. Und in dieser Zeit lebt der Jünger Jesu Christi heute. Und in dieser Zeit soll er sowohl in der Alten als in der Neuen leben. Er lebt nicht nur in der Neuen. Und er lebt auch nicht nur in der Alten, in der Alten, in der Hoffnung, dass es eine Neue gibt. Er ist schon in der Neuen. Aber in der Neuen ist er eigentlich, in Bezug auf das Heil, in der Neuen ist er eigentlich nur im Geiste. Im Körper ist er noch ganz im Alten. Er hat nun zwei Aufträge. Er hat einen neuen Auftrag, Licht in diese dunkle Welt hineinzubringen und Menschen für Christus zu retten und alles zu tun, was damit nun zusammenhängt, einschließlich die Arbeit an denen, die gerettet sind, hier Gemeinschaft zu pflegen, Gemeinde zu bauen und immer wieder dann auch hinauszuleuchten in die dunkle Welt. Und das andere ist der alte Auftrag, der von Anbeginn der Welt her, als der Mensch geschaffen wurde, der dann ihm gegeben wurde, dieser wird nicht aufgehoben, im Gegenteil, er wird jetzt wiedergegeben, neu von Jesus Christus, in Form der Aussage, ihr seid Salz der Erde. Ihr habt also neu dazu beizutragen, dass die Welt, so wie Gott sie geschaffen hat, erhalten bleibt. Das heißt, die Welt ist immer noch oder trägt immer noch Züge ihres Schöpfers. Es ist immer noch etwas Positives da. Sie ist nicht vollkommen böse. Es gibt in der Theologie verschiedene Auffassungen über den Zustand der Schöpfung und des Menschen nach dem Sündenfall. Es gibt einige, die würden sagen, der Mensch ist so verdorben, der ist so sündig, dass man das wörtlich nimmt, das heißt im Wesenssinne, wenn die Bibel sagt, der Mensch ist total böse, er ist verdorben. Folglich, wenn also etwas Gutes in der Welt geschieht, und das muss man anerkennen in Form von Kultur und Taten, dann sagt man, ist das nicht vom Menschen her, geschieht das nicht vom Menschen her, sondern das ist Gottes Gnade. Man würde hier also sprechen von einem Wirken Gottes in der unerlösten Welt. Alles Gute, was es da also noch gibt, im Raum des sündhaften Menschen, das wäre ein Wirken Gottes im Leben dieser Leute. Persönlich Ist dies nicht der Eindruck, den ich bekomme, wenn ich die Bibel lese? Ich meine, es ist gefährlich, zu stark ein System der Schrift aufzuerlegen, ausgehend von einigen Versen, es sei denn, dieses gerechtfertigt wird durch explizite Aussagen hier und dort. Die Bibel sagt schon, dass Gott am Werk ist in dieser Welt, aber sie sagt nicht, dass der Mensch ganz und gar böse ist und immer nur Böses tut. So schildert sie uns den unerretteten Menschen nicht. Er kann immer noch Gutes denken, er kann immer noch Gutes tun. Aber, das heißt, wir werden lernen müssen, wenn wir die Bibel lesen, die einzelnen Dinge nicht abzutrennen und sie alleine vor uns zu halten. Die Bibel ist nicht so zu lesen, als könnten wir einen Vers ganz für sich nehmen und dieses nun als oberste Wahrheit verkünden. Alles steht in Relation zum anderen. Ja. Alles muss immer in Verhältnis gebracht werden zu allem anderen, das geschrieben steht. Besonders dort, wo die Bibel das Wort alles gebraucht. Viele Leute verselbstständigen dann diese Ausdrücke und sagen, also es steht geschrieben. Und vergessen den Zusammenhang. Ja. Wenn wir den Kindern beigebracht haben, am Tisch alles aufzuessen, dann ist das in einer bestimmten Grenze zu sehen, ja? Dann sagen wir nicht, dann nehmen wir das nicht wörtlich und sagen also, die Kinder haben jetzt alles, was es gibt, aufgegessen. Dann hätten sie sich selbst aufessen müssen. Alles ist in Relation zu verstehen. Alles, was es hier zu essen gab, das ist hier aufgegessen worden. Was im Teller war, nicht der Teller selbst und so weiter, das verstehen wir. Wenn wir im Alltag diese Begriffe gebrauchen, dann ist es klar, dass sie in Relation gebracht werden müssen. Und so auch in der Bibel, denn die Bibel ist sehr stark in unsere Sprache geschrieben worden, sodass sie verständlich sein soll. Viele Leute verstehen sie nicht, weil sie meinen, sie müsste anders verstanden werden. Nun hat sie anderes zum Thema und an einigen Stellen müssen wir auch das berücksichtigen, aber Gott ist tatsächlich in unsere Haut gekommen, wenn er gesprochen hat, hat in unsere Situation hineingesprochen. Also die Bibel schildert uns einen Menschen, der zwar gefallen ist, aber nicht in sich selbst absolut böse ist, sondern in Relation böse. Das heißt, er könnte jetzt nichts mehr tun, das Gott imponiert, dermaßen imponiert oder beeindruckt, dass Gott ihn jetzt Kraft dessen annehmen müsste. Das geht nicht mehr. Und an der Stelle ist es absolut. Es besteht keine Möglichkeit mehr für einen Menschen, der etwas sündig ist, in Verbindung mit Gott zu kommen. Keine Möglichkeit. Gott ist absolut heilig. Und für einen Menschen, der auch nur einmal sündigt, für den ist der Bruch zwischen Mensch und Gott absolut. Er kann nicht mehr zurück. Es sei denn, Gott die Brücke schlägt. Die Bibel sagt es so, wer das ganze Gesetz halten würde und sündigt an einem Punkt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden. Und dieser Bruch, den nennt die Bibel oder bezeichnet die Bibel mit Ehebruch. Genau, übernimmt das Wort aus der Ehe. Genauso wie es nur einen Seitensprung braucht, um einen Ehebruch zu haben. Und Sie können 1000 danach haben, es ändert sich nichts grundsätzlich an der Sache. Es ist Ehebruch da. Das andere kann die Sache verschlimmern. Aber Ehebruch in der Sache haben sie. Und bei Gott, das ist nur ein Beispiel, denn bei Gott ist es viel gravierender. Da ist der Bruch da. Das nennt Gott Ehebruch. Das heißt also, man muss nur einmal an einem Tag eine Sünde begehen gegen Gott und dann ist der Schnitt da. Man muss also absolut heilig sein, um mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Und das vergessen viele, beziehungsweise manche wissen das nicht. Und sie haben also in einem christlichen Gewand eine, und man muss es sagen, heidnische Philosophie. Der alte persische Zoroaster hieß er. Also jetzt wollte ich einen Ismus daraus machen. Ist ein bisschen lang. Ich wollte mir die Zunge nicht verbrechen. Also da haben sie dieses, das typisch ist für viele Leute. Und das taucht immer wieder auf. Eigentlich im Grunde in fast allen nichtchristlichen Religionen. Und in verdorbenen christlichen Religionen oder Anschauungen taucht es dann wieder auf. Nämlich sieht man das Verhältnis mit Gott gleich einem Konto. In der einen Rubrik hat man haben und in der anderen Rubrik soll. Und am Ende der Welt, beziehungsweise am Ende des Lebens, kommt man zu Gott mit diesem Konto. Und wenn das eine, also wenn die in unsere Sprache, wenn es schwarz ist und nicht rot ist, dann darf man passieren, dann darf man also rein. Und wenn es anders ist, schade, zu spät. So denken die Leute. Und dann hoffen sie, sie zählen zwar nicht, aber sie meinen schon, der liebe Gott wird das schon alles aufschreiben. Und in ihrem Gedächtnis sieht es immer noch so aus, als ob das positive Konto, also das Haben, überwiegen würde. Und sie sind dann der guten Meinung, also ich kann es mir noch erlauben, zu hoffen, dass ich, wenn ich dort ankomme, ich passieren werde dürfen. So geht das nicht. Sie können eine ganze Spalte haben, voll haben, bis ganz unten. Und sie brauchen nur einen minimalen Eintrag in Rubrik soll haben. Und sie dürfen nicht passieren. Das Konto soll, muss rein sein. Es darf nichts da sein. Kein Wunder, dass die Bibel dann sagt, hier kommt niemand ran. Ja? Genau das ist, was die Bibel mit Sünde meint. Sünde heißt, man kommt nicht ran. Oder mit dem Bild des Schießens, man hat eine Scheibe, man muss dann in die Mitte treffen. Nicht zwischen Mitte und Rand und auch natürlich auch nicht außerhalb des Randes, sondern direkt in die Mitte muss der Schuss gehen. Und wenn man daneben geschossen heißt, dann heißt es Hamartia, daneben. Oder es rankt nicht, es reicht nicht. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber früher hatte man bei der kanadischen Polizei ein Höhenmaß. Und wenn ein junger Mann, der Polizist werden wollte, bei der Northwest Mounted Police, heute heißt sie Royal Mounted Police, wenn er dort bei dieser Polizei Polizist werden wollte, musste er so hoch sein, wie es vorgeschrieben war. Ja? Und wenn er ein wenig darunter war, disqualifiziert. So ist es, wenn wir zu Gott kommen. Man muss rankommen. Das, so absolut ist das. Dann wird das Minimale absolut. Aber wenn man jetzt das Leben eines Menschen hier in dieser Welt anschaut, dann kann man sagen, ja, es ist vieles an Freundlichkeit da, an Liebenswürdigkeit da, an Geduld da. Im Gegenteil, es gibt viele Nichtchristen, die an gewissen Stellen Tugenden haben, die an der Stelle für manche Christen ein Beispiel sein könnten. Aber das heißt nicht, dass sie Christen sind. Und das heißt nicht, dass die Christen nicht Christen werden dadurch. Was der Nichtchrist hat, der kann sündig sein. Aber was den Christen zum Christen ausmacht, ist ein anderer, der für ihn gerade steht. Und solange er sich auf ihn beruft, und das weiß Gott, wie mein Verhältnis zu ihm ist, solange er sich auf diesen Bürgen beruft, auf diesen Stellvertreter, der zwischen ihm und Gott gerade für ihn steht, solange ist er im Himmel angenommen, sein Name im Buch angeschrieben. Und daran wird nichts geändert. Die Frage ist nur, ob Christus an seiner Stelle für ihn dasteht. Wenn er sich nicht hinter Christus versteckt, anstatt hinter einem anderen Baum, dann ist es aus. Aber wenn, solange er hinter Christus steht, ist Christus sein Schutz. Und dann ist er angenommen. Also der Mensch ist zwar ein Sünder, aber er kann immer noch Gutes tun. Manche vergessen das auch heute in verschiedenen anderen Beziehungen. Sie meinen dann, gewisse Dinge wären schon ein Zeichen vom Wirken Gottes. Sogar Freude am Bibellesen oder Freude an der Gemeinschaft. Wir müssen uns aufs Neue klar werden über die eigentlichen Kriterien eines Christen, über die eigentlichen Kennzeichen eines Christen. Sie können im Heidentum, gehen Sie dorthin, wo noch nie Evangelium gekommen ist, und Sie können wirkliche Freude antreffen. Hier in unseren Regionen meint man, wenn Freude da zu sehen ist, das wäre schon ein Wirken Gottes oder vom Heiligen Geist. Nicht notwendigerweise. Satan kann auch Freude erwirken. Große Freude. Und die sieht sehr echt aus. Und Sie können auch für sehr lange Zeit ein strahlendes Gesicht haben. Und der Mensch innen ist wie ein verfaulter Baum. Freude alleine ist nicht das Zeichen eines Christen. Auch nicht Friede. Auch nicht Selbstbeherrschung. Wissen Sie, was Sie brauchen, um Christ zu sein? Alles. Alles in einem Paket, wie eine Orange, nicht nur ein Stück davon. Das ist der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. In seinem Leben wirkt sich alles aus, vielleicht nicht gleichmäßig, aber die ganze Frucht des Geistes ist da. Die wirkt sich früher oder später aus. Inzwischen, bevor man etwas sieht, es ist vielleicht noch im Keim da, im Geheimen da, er ist nicht dadurch qualifiziert, weil es in unseren Augen zu sehen ist, ja? Nicht wir bestimmen, wer Christ ist. Wir können das nicht immer sehen. Wir können auch nicht immer die Frucht des Geistes feststellen. Missverstehen Sie mich nicht. Nur Gott weiß, in welchem Maße sie schon keimt und da ist, ja? Worauf wir achten müssen ist, beruft sich ein Mensch im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus. Hat er seine Existenz wie einen Mantel auf den Haken Jesus gehängt und der trägt ihn jetzt nicht er selbst. Jetzt trägt Jesus Christus meine Existenz, nicht ich selbst. Das ist die Grundfrage. Aber wir sind jetzt etwas abgewichen. Der Jünger Jesu Christi hat jetzt Salz zu sein in der Welt. Und dieses kann er tun zusammen mit Nichtchristen, die am selben Auftrag arbeiten. Ein Christ, wiedergeborener Christ, kann Lehrer sein an einer Schule, die von Nichtchristen geführt wird, an der auch Nichtchristen Lehrer sind. Solange, wie er nicht sündigen muss, um dort Lehrer sein zu müssen. Verstehen Sie? Sobald er etwas sagen muss oder tun muss, das Sünde wäre, darf er nicht Lehrer sein. Da muss er seinen Beruf aufgeben oder die Stelle aufgeben. Er darf nicht darüber hinaus dann noch weiterbleiben. Aber es gibt Christen, die sehen hier nicht eine Grenze. Es gibt christliche Rechtsanwälte, die ziehen ihren christlichen Mantel aus am Sonntagabend. Und dann können sie Dinge tun im Wochentag, ich habe das erlebt, die ich nicht von einem Christen erwarten kann. Hier kann ich nicht verstehen, dass dieser Rechtsanwalt Christ sein will. Ich weiß, er tut es, weil er Rechtsanwalt ist. Er meint, das tun zu müssen, aber man muss es nicht tun. Er muss es nicht tun. Der Herr wird schon für ihn sorgen. Und wenn er jeden Pfennig oder Rappen verliert, der Herr wird schon für ihn sorgen. Täuschen wir uns nie. Da sind wir gefragt im Gottvertrauen, ja. Aber solange es möglich ist, können wir Seite an Seite stehen an diesem Adams- oder Schöpfungsauftrag, ja. Da können wir zusammenarbeiten. Und da bekommen wir eine neue Beziehung zu Nichtchristen. Da können wir mit ihnen zusammen sein, ohne dass wir jeden Tag etwas über Jesus sagen. Denn viele Christen meinen, der Umgang mit Nichtchristen, weil wir ja von der Welt getrennt leben müssen, der muss sich ja beschränken. Wir müssen nicht zu viel mit ihnen zu tun haben. Wir müssen vorsichtig sein. Und die Beziehungen müssen sich beschränken auf eine Zeugnisbeziehung. Und sie haben da Hemmungen. Besonders wenn wir in stark pietistisch geprägten Kreise kommen. Das ist etwas Gutes daran. Ich wünschte, wir hätten viel mehr Christen, die das so ernst nehmen würden. Die nehmen die Unreinheiten der Welt, es gibt viele, die nehmen die Unreinheiten der Welt nicht mehr ernst. Das ist gut, das wollen wir nicht verpönen. Aber jetzt wollen wir das, was nicht, das, was unterlassen worden ist, das wollen wir betonen. Die Trennung von der Welt so ernst genommen haben, die sollen jetzt hören und wissen, Jesus hat einen Auftrag für sie, Seite an Seite zu stehen mit Nichtchristen und zu arbeiten an dieser Welt, die zwar untergeht, aber sie ist noch nicht untergegangen und sie heißt noch nicht nur Welt, sondern auch Erde. Und es ist noch Schönes da und dieses Schöne gilt es zu erhalten. Beides in der physikalischen, das heißt in der materiellen Welt und auch in der geistigen. Es gibt Nichtchristen, die haben sehr gute Voraussetzungen. Mit denen kann man sehr vernünftig sprechen, auch über das Christentum. Die Ansätze sind gut. Vielleicht kommen sie vom Christentum. Ja, das ist gut möglich. Zeichen des Einflusses des Christentums, vielleicht aber auch nicht. Sie haben auch bei Heiden sehr gute Ansätze, sehr logisches Denken, sehr vernünftiges Denken. Das ist alles immer noch Rest von Eden. Und das dürfen wir anerkennen. Sie können zu einem heidnischen Stamm kommen, der nie von Christus gehört haben. Dort sind Reste. Heute beginnt man das stärker zu erkennen, anzuerkennen in der Mission. Wenn Sie zum Beispiel das Buch von Dan Richardson lesen, Friedenskind oder Herren der Erde, das sind neue Beispiele davon. Man beginnt hellhörig zu werden auf diesem Gebiet. Man ist vorher so zu den Leuten gekommen, als hätten nur wir etwas Gutes zu bringen. Alles dort wäre schlecht. Heute merkt man, aha, man kann anknüpfen. Nun muss man nicht meinen, das würde sich schon zu Christen machen. Da geht der Synkretismus zu weit, ja? Wir müssen vorsichtig sein, sie werden dadurch nicht Christen. Aber wenn in Indonesien, in Irenjaya, ein Stamm zum Beispiel einen Raum hat, es wird viel gekämpft, viel gefädelt zwischen Familienstämmen. Aber irgendwoher haben sie den Gedanken, wir werden einen Raum bestimmen und wer immer außer Gefecht kommt und dorthin flieht, in diese umfriedete Zone, den darf niemand antasten. Das ist heilig. Das wird respektiert von allen. Kommt jemand dahin, das ist eine Friedenszone. Daran kann man anknüpfen. Das ist doch herrlich. Hört ein Missionar das, dann kann er sagen, ja, so ist es mit unserem lieben Gott. Der hat die Welt geschaffen, seht ihr nicht das Schöne? Ja, das sehen wir schon. Ja, der Gott, der so etwas Gutes geschaffen hat, der liebt uns, einen jeden von uns. Und der hat einen Ort geschaffen. Und wenn du dahin kommst, dann bist du sicher. Da brauchst du keine Angst mehr haben vor den bösen Geistern oder vor deinem Gewissen. Brauchst keine Angst zu haben vor dem großen Geist, das eines Tages es auch sein wird. Wenn du dahin kommst, dann bist du sicher. Und der Ort heißt Jesus. Es ist eine Person. Und der starb einmal auf einem Hügel. Er wurde gekreuzigt für Menschen. Wie furchtbar. Ja, für sie, für mich. Vor vielen Jahren. So kann man das einfach sagen. Aber anknüpfen, dann horchen sie. Das verstehen sie. Es gibt noch vieles andere. Das sind Bewahrungen Gottes. Gott hat schon seine Hand da gehabt in der Bewahrung dieser Dinge. Sodass es nicht ganz gar aus ist. Da können wir anknüpfen und Seite an Seite mit diesen Leuten stehen und durch ein Stückchen Lebensweg mit ihnen gehen. Salz der Erde sein, bewahren. Hinfort haben Nachfolger des Messias zwei Aufträge. Der Auftrag einzelner alttestamentlicher Propheten, die Licht ankündigten, wird nun der Auftrag eines jeden Messias-Schülers. Der Schöpfungsauftrag bleibt bestehen. Warum spreche ich von alttestamentlichen Propheten? Im Alten Testament war es so, natürlich das ganze Volk Israel war im gewissen Sinne zum Zeugnis aufgerufen für den Heilsgott Israels, aber in Wirklichkeit waren es einzelne Männer, die gerufen wurden, um dieses Licht hinauszutragen. Nicht nur in Israel, sondern auch in die umgegenden Nationen. Dieser Sonderauftrag dieser Propheten wird zu einem Auftrag eines jeden Messias-Nachfolgers. Jeder soll wie ein alttestamentlicher Prophet Licht in dieser Welt sein und leuchten. Das ist der Heilsauftrag im Zeichen des Neuen. Aber jeder hat auch immer noch den alten Auftrag, wie gesagt. Er soll Salz sein, er soll desinfizieren, er soll reinigend wirken, er soll also dem Bösen entgegenwirken. Paulus sagt, seine Rede soll gewürzt sein mit Salz. Wir sollen angenehm sein in der Welt, attraktiv sein, das Leben für Menschen erfreulicher machen. Nicht unangenehm anstoßen, nicht unnötigerweise anstoßen. Übrigens, Salz bedeutet im Mittelmeerraum oder in jenen Ländern auch Dauerhaftigkeit. Es wird dann übertragen in die Lebenssphären, die Beziehungen. Weil Salz bewahrt, wahrscheinlich von daher, weil Salz, Fleisch zum Beispiel, wie bitte?
Konserviert,
also länger brauchbar werden lässt. Deshalb wird es verwendet als ein Bildwort für einen Bund oder für feste Beziehungen. Ein Bund der Treue wird mit Salz geschlossen und heißt ein Salzbund. Im Arabischen soll der Ausdruck für Bundestreue heißen, es ist Salz zwischen uns. Fawcett sagt in seinem Kommentar zu diesem Thema, ein Araber zum Beispiel, der einem eben noch hätte beraubt hätte und umgebracht hätte, wenn er es hätte tun können, das wäre seine Einstellung gewesen, sobald man sein Salz geschmeckt hatte, würde er bis zum Tode sich für einen einsetzen. Denn das wäre ein Zeichen davon, dass jetzt die Spannung weg wäre und jetzt wäre treue Beziehung da, eine Beziehung da zueinander. Der würde sich jetzt bis zum Tode für einen einsetzen. Im Persischen soll das Wort für Verräter heißen, dem Salz untreu seiender. Er ist dem Salz, der Beziehung, untreu geworden. Er hat verraten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, lasst doch kein Streit unter euch sein, habt Salz in euch. Von daher wird's verständlicher, nicht wahr? Habt eine Beziehung zueinander, die gekennzeichnet ist von Bundestreue. Habt die Treue, die aus einem Bund hervorkommen müsste. Oder habt Salz unter euch. Und so wurde auch im Alten Testament das Opfer oft mit Salz bestreut. Ein Zeichen, dass dieses Opfer einen Bund herstellt. Wir sind also Gottes und Menschen Mitarbeiter. Gottes Mitarbeiter, insofern wir mit einem Gott zusammenarbeiten, der auch dem Bösen bzw. dem Untergang, dem Zerfall entgegenwirkt. Ich habe gestern davon gesprochen, in Hebräer 1 heißt es, er hält die Welt durch sein Wort. Ebenfalls in 2. Petrus 3. In 2. Thessalonicher 2 spricht Paulus einmal von dem, das aufhält. Manche meinen, das ist der Heilige Geist, aber es ist nichts vom Heiligen Geist gesprochen. Heißt doch nicht, dass der Heilige Geist entrückt wird. Man liest hier viel zu viel meines Erachtens rein. Man sollte eher beim Wortlaut bleiben. Und wenn man es so lässt, wie es geschrieben steht, hält zurück und dieses im gesamtbiblischen Kontext sieht, dann gewinnt das eine neue Bedeutung oder eine neue Man erkennt hier wieder etwas, das sonst wo in der Bibel kommt. Denn es ist Gott selbst, der das Böse aufhält. Er kann es zulassen, sodass es aufkommt. Und er kann es gebrauchen sogar. Und wird nicht daran schuldig. Aber er kann es auch aufhalten. So wie er will. Er herrscht letzten Endes immer noch in dieser Welt. Und Paulus eröffnet uns, Gott will den Staat gebrauchen. Als seinen Minister. Im Griechischen ist der Staat eine Dienerin Gottes. Sie soll dem Staat, der Staat soll dem, soll Gott darin dienen. Der Auftrag des Staates ist, die zweite Tafel der 10 Gebote des Gesetzbuches zu verwalten. Der Staat übernimmt heute zu viele Aufgaben. Wissen Sie, wo das herkommt? Zum Teil aus der Reformationszeit. Der Staat beginnt, aus christlichem Einfluss Dinge zu übernehmen, die die Gemeinde tun müsste. Zum Beispiel karitative Werke. Ja? Ausgleich, das ist nicht Sache des Staates. Das ist Sache der Gemeinde. Und dann hier ein Beispiel zu sein. Und wir sollten bereit sein, wieder neu diese Aufgaben zu ergreifen, wissen, dass der Staat hier nicht mehr viel mehr machen kann. Wer etwas von der Wirtschaft weiß, der weiß, es kann nicht mehr allzu lange gehen. Wollen wir also bereit sein, uns umzustellen, dass wir wieder uns der Armen annehmen? Das ist Salz sein. Die Aufgabe des Staates ist es zur Hauptsache, die Verbote sich ihre anzunehmen. Du sollst nicht. Das ist eher überschaubar. Das Erfüllen des Du sollst, das kann ein Mensch nicht überprüfen. Wie will denn jemand an den 10 Geboten messen, ob ich mich einer anderen Frau gelüstet habe? Oder wenn ich am Schaufenster vorbeiginge, dass ich mich eines Autos gelüstet habe? Wie will jemand, ein Polizist, das feststellen, ja? Und dann mich dafür bestrafen? Man kann nicht alles im Gesetzbuch durch Menschen verwalten. Aber die Verbote, das ist eher möglich, und zwar in beschränktem Maße auch da. Diese Dinge, das heißt, Paulus schreibt dem Staat die Aufgabe zu, das Schwert zu gebrauchen, das heißt, aufzupassen, dass das Böse sich nicht ausbreitet, dem Bösen Grenzen zu setzen. Dafür zu sorgen, dass eine Atmosphäre da ist, in der Menschen von sich aus gute Taten vollbringen können. Die guten Taten sollen nicht der Staat tun, die sollen die Menschen tun. Die Menschen im Staat, die sollen Initiative ergreifen, die sollen das unter sich organisieren. Ich finde, Huntemann hat da sehr Gutes gesagt und geschrieben über diese Aufgaben. Sie sollten minimal werden, dann würden auch die Staatskosten geringer werden. Ich greife hier schon vor und sage etwas über die Einflussmöglichkeit. Das sind nur einige Indizien oder einige Stichworte. Also Römer 13 sagt, der Staat ist ein Diener oder eine Dienerin Gottes. Die Welt ist also einmal gut, aber vom Bösen befallen. Und wir haben die Aufgabe, dem Bösen, der Sünde, sowohl als dem Gesetz des Zerfalls entgegenzuwirken und auch das Gute zu pflegen. Erinnert werden wir dann an den Schöpfungsauftrag auch durch folgende Stellen des Neuen Testamentes. Ich verlasse jetzt Matthäus 5 und gehe zu anderen Stellen hier und dort im Neuen Testament. Jesus sagt einmal, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was heißt das? Im Rahmen dieses Auftrages würde das heißen, liebe seinen inneren Menschen, ja, aber liebe auch seinen Leib. Das heißt, bewahre diesen Leib, schau nach den Nöten seines Leibes, nach seinen Kleidern, hat er genug zu essen. Liebe auch seine Gesellschaft. Wer seinen Nächsten liebt, der schaut nicht nur auf den Menschen, sondern auf seine Beziehungen, damit er es gut hat in einer Gesellschaft. Das heißt, wir werden im Rahmen des Gebotes, liebe deinen Nächsten, auch auf Gesellschaft zu achten haben. Im Rahmen dieses Auftrages haben wir Gesellschaftsaufgaben. Als Beispiel gibt er dann den Samariter. Der Samariter ist der Nächste des Juden. Er gehört zu einer anderen Volksgruppe, aber er ist ein Mensch. Und als Mensch ist er der Nachbar des Juden. Und er soll diesen nächsten Menschen lieben. Das heißt, die Barrieren werden hier abgebrochen, abgebaut. Paulus deutet an in Römer 1, wenn er sagt in den Versen 19 und 20, aus dem Grunde, dass das von Gott Kennbare in ihnen offenbar ist, denn Gott offenbart es ihnen, denn seine Unsichtbarkeiten werden von der Erschaffung der Welt an mittels des Gemachten mit dem Auge der Vernunft geschaut. Seine immerwährende Kraft und auch seine Gottheit, sodass sie keine Antwort zur Verteidigung haben. Mit diesem Wort deutet Paulus an, dass es die Aufgabe eines Menschen schlechthin ist, die Natur zu beobachten, zu studieren, aber unter gewissen Gesichtspunkten. Unter dem Gesichtspunkt eines Schöpfers und darin seine Kraft zu sehen und Anzeichen für seine Gottheit. In 1. Korinther 7 sagt Paulus in den Versen 20 bis 24, dass der Christ in dem Bereich weiterleben soll, normalerweise, in dem er sich gerade befand, als er Christ wurde. Das heißt, sein Christwerden muss nicht seinen Beruf schon ändern, muss nicht eine Berufsveränderung mit sich ziehen. Allerdings, wenn eine Prostituierte sich zu Jesus bekehrt, dann muss sie schleunigst ihren Beruf ändern. Und es werden auch solche Berufe sonst geben. Aber normalerweise, wenn es positive Berufe sind, sagt Paulus, haben die einen Wert an und für sich. Und man darf das weiterführen. Dabei sagt er etwas aus über den Beruf eines Nichtchristen. Über den Beruf überhaupt. Der ist gut, er hat etwas Wertvolles an und für sich. Oder wenn Paulus in Kolosser 1 sagt, in Vers 18, der Christ ist Glied in einer Körperschaft, in einem Leib, sagt er, in der Jesus Christus das Haupt ist. In dieser Körperschaft ist Jesus Christus das Haupt. Dieses Haupt ist für Paulus aber zweierlei. Retter des Leibes, aber Schöpfer der Welt. Dadurch, dass der Christ eine sehr enge Beziehung hat zu jemandem, der nicht nur Retter ist, sondern auch Schöpfer, bekommt er Aufträge von diesem, der auch Schöpfer ist, in seiner Schöpfung, bekommt er eine neue Beziehung zu dem Erschaffenen. Da wird der Schöpfungsauftrag angedeutet. Oder wenn er in Titus spricht von den guten Werken, die die Christen zieren sollen. Alles Gute, sagt Paulus, darf getan werden. Es soll gefragt werden, ist es etwas Gutes? Das heißt, gut hier gemessen an den biblischen Kriterien. Das heißt, fördert es die Ehre Gottes, bewahrt es die Schöpfung, erfüllt es die Ziele Gottes, die Wünsche Gottes mit dieser Schöpfung. In Kolosser 1 sagt Paulus, seid fruchtbar in jedem guten Werk, auch beim Maschinenbau. Das ist ein gutes Werk. Allerdings passen Sie auf, was für Maschinen Sie bauen, ja? Sind das Maschinen, die zerstören sollen, sodass nichts mehr rettbar ist? Oder sind das Maschinen, die aufbauen? Ja, da muss ich wieder schauen. Wenn es nicht geht, dann darf mein Anteil da nicht geschehen. Es sind noch viele andere Stellen, die ich jetzt überspringen will. Jesus sagt einmal in Matthäus 4, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgeht. Das ist nicht absolut. Das heißt, damit sagt Jesus nicht, dass der Mensch überhaupt nicht von Brot lebt. Er sagt nur, er lebt nicht von Brot allein. Er deutet also an, dass man auch von Brot lebt. Somit muss man etwas tun, um Brot zu haben. Und Paulus sagt, wer das nicht tut, wer da sich nicht bemüht, dem soll man auch nichts zu essen geben. Somit wird also wiederum die Schrift eingeschränkt. Wenn Jesus sagt, geb dem, der von dir bittet, ja? Das hat hier also eine Grenze bekommen. Nicht jedem, der gerade bittet, sondern dort, wo es wirkliche Not gibt. Aber wenn es sich um einen Menschen handelt, der nicht arbeiten will, da habe ich auch eine Korrekturaufgabe. Dann soll ich meine Hilfe entziehen, damit etwas Gutes geschehen kann an diesem Menschen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch etwas sagen müssen dazu. Wir haben dann solche Leute eingeladen ins Haus. Und meine Frau hat vielleicht eine Suppe gemacht. Warum Suppe? Die ist flüssig. Die kann man schlecht mitnehmen. Gibt man ihm ein Stück Brot, ein belegtes Brot, das kann in der Tasche stecken und weggehen. Und dann tauscht er das ein für ein paar Münzen vielleicht und kann sich wieder Alkohol kaufen. Das geschieht. Mit einer Suppe kann man nicht viel anmachen, die muss man auslöffeln. Ja? Und dabei aber habe ich Zeit, ihm das Evangelium zu sagen. So kann man es auch machen. Aber man muss vorsichtig sein, ja? Man muss weise sein in diesen Stücken. Immer das Ganze vor Augen halten. Nicht nur ein Bibelwort vor sich. Die Bibel sagt immer geben, ja? Passen Sie nur auf. Das ist uns in Holland passiert. Dann machen die Leute Kennzeichen, haben wir erfahren. Und ein Bettler ist jemand, nicht nur der um Brot bettelt, sondern er weiß, wo es Brot gibt und sagt es den anderen. Und dann bekamen wir häufig Besuch. In Offenbarung 4 heißt es, würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Kraft, weil du alle Dinge schufst, und zu deinem Willen sind sie da und wurden sie geschaffen. Zu deinem Willen. Ein interessanter Ausdruck. Ich hätte ihn gern erläutert. Auch mit einer anderen Bibelstelle. Zu deinem Willen heißt, damit der Wille Gottes mit diesem Gegenständlichen geschieht. Gott hat alles, was er geschaffen hat, dazu geschaffen, dass er damit etwas tun kann, einem Zweck erfüllt. Es wird nicht, bekommt nicht eine selbstständige Bedeutung abseits von Gott. Nur in Relation zu Gott muss die Schöpfung betrachtet werden. Wir können sie nicht abtrennen. Zu seinem Dienst ist sie da und zu seinem Dienst soll sie gebraucht werden. In Kapitel 11 steht ein Wort, das sehr bezeichnend ist. Sehr aktuell ist übrigens. Kapitel 11, Vers 18. Dein Zorn ist gekommen, betet man, und die Zeit ist gekommen, Verderben zu bringen denen, die die Erde verderben. Das Gute an der Schöpfung verderben. Frage ist, ob nicht die Offenbarung gerade das schildert, wie Menschen die Erde verderben. Diese Gerichte, die Gott zulässt oder bringt, sind die nicht zum Teil gerade Zulassung des Verderbens, das der Mensch herbeiführt? Nicht nur Neues, das Gott selbst direkt inszeniert. Möglich wäre das. Aber auf jeden Fall wird hier der bestraft, der zur Zerstörung der Erde beiträgt. Das heißt, der Mensch ist Gott verantwortlich für die Art und Weise, wie er mit der Schöpfung umgeht. Der Auftrag an der Schöpfung ist also nicht zurückgezogen im Neuen Testament. Er ist aber wegen der Sünde verkehrt gehandhabt worden. In Christus gewinnt dieser Auftrag neue Bedeutung, doch im Wissen, dass das Ende kommt, sagt Petrus in 1. Petrus 4. Das Ende aller Dinge ist herbeigekommen. Mit dem kommenden Messias ist das Ende in Sicht. Das heißt nicht, dass Petrus sich geirrt hätte. Manche Theologen sind hier kurzsichtig. Sie lesen nicht genau. Ich musste einmal zum Arzt wegen meiner Frau in Holland. Und habe ich mich beschweren wollen. Dann sagt der Arzt ganz ruhig, lesen Sie noch einmal. Als ich auf der Uni war, sagte man uns, lesen Sie noch einmal. Lesen Sie genau. So sollte man die Bibel lesen. Genau lesen. Es steht nicht geschrieben, dass Petrus während seiner Lebzeit das Kommen des Herrn erwartet. Im Gegenteil, er sagt, ich weiß, ich werde sterben. Er wusste, Jesus kommt noch nicht heute. Es sei denn, er heute sterben würde. Er schreibt den Brief und sagt, Jesus kommt noch nicht, ich werde erst sterben. Wenn er sagt, das Ende ist herbeigekommen mit dem Messias, ist das Ende in dem Sinne schon geschehen, als in der Kreuzigung des Schöpfers die Schöpfung im Grunde gekreuzigt ist. Wenn Paulus in Galater 6 sagt, Vers 14, für mich ist die Welt gekreuzigt und ich bin der Welt gekreuzigt, dann sieht er in der Endung des Schöpfers bis des Messias am Kreuz auch das Ende des Geschaffenen. Das ist schon da. Das heißt, es ist gesichert. So wahr der Schöpfer hier gestorben ist, so wahr nimmt die Schöpfung ein Ende. Das ist jetzt in Sicht. Hinfort aber lebt der Jünger unter einem anderen Aspekt. Und deshalb das Endbewusstsein der Gemeinde Jesu heute. Nur muss das nicht missinterpretiert werden, kurzsichtig interpretiert werden, als ob wir immer so tun müssten, als ob Jesus Christus heute kommen würde. Er kann. Aber das heißt nicht, dass er wird, beziehungsweise dass wir so tun müssten, als würde er tatsächlich heute kommen. Denn dann können wir nicht mehr weiterarbeiten. Wir müssen das nicht verquicken. Manche Leute sagen, Jesus wird bald kommen. So steht es nicht geschrieben. Genauer, er wird schnell kommen. Er kann heute kommen, aber er kann auch 1000 Jahre warten. Und meine Aufgabe ist, heute treu zu bleiben und in jedem Fall das zu tun, sodass ich bereit bin, ob er heute kommt oder in 1000 Jahren. Ich werde wahrscheinlich da nicht da sein, aber immerhin. Es gibt da noch einige Texte, die zu berücksichtigen wären. Und vielleicht kann ich noch zum Schluss kurz auf sie hinweisen. Das sind Texte, die heute gebraucht werden, die ich zum Teil andeutete in meiner Einleitung am Freitagabend. Texte, die aus dem Zusammenhang interpretiert werden. Ich gebe Ihnen einige Stellen. Matthäus 5, 3 bis 7. Da lesen wir: Glückselig sind die Armen, die geistlich Armen oder im Geiste Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und später die Friedfertigen. Diese Texte werden diesseitig interpretiert. Das heißt, man sagt, die körperlich Armen anstatt die geistlich Armen, das heißt auch nicht, dass sie arm im Kopf sein müssen, geistig arm in dem Sinne, sondern das sind Leute, die nicht mehr Nahrung und Bedeckung haben. Verstehen Sie? Die nicht mehr Existenzmittel haben. Bei denen der Tod an der Tür klopft, geistlich oder irdisch. Aber sie sind glückselig dann, wenn es für sie Wirklichkeit geworden ist, dass sie keine Stützen mehr haben. Und was dann? Jesus setzt voraus, dass sie dann zu dem einen Hirt der Schöpfung und des Menschen sich wenden werden, der Speise geben kann, der Schutz geben kann. Das setzt er dann voraus. Aber nur unter dem Aspekt, das muss ausgerundet werden vom Kontext her. Erst dann ist man glückselig zu preisen, wenn man sich in seiner Armut, in der Feststellung, ich habe nichts mehr, worauf ich mich verlassen kann. Ich habe keinen Menschen, ich habe nichts mehr. Alle Philosophie ist mir weggenommen worden. Jede Religion, alles, wo ich hingetastet habe, nichts mehr befriedigt. Ich habe nichts mehr, das hilft. Auch rein nichts. Aber es bleibt jetzt noch eines übrig. Der Gott Jesu Christi. Und an den will ich mich jetzt wenden. Dann ist er glückselig zu preisen. Das ist, was Jesus meint. Die Sanftmütigen in diesem Zeichen. Dies ist, was wir in der Theologie letzte Sprache nennen. Nicht vordergründiges, sondern im Letzten, wenn alles aus ist. Das ist, was Jesus hier formuliert. Und das hat übrigens auch der Apostel Johannes sehr, sehr gut gehört. Und er gebraucht dieselbe Art von Schreiben. Im letzten Sinne muss man das verstehen. Nicht im Vordergründigen. Wenn man das dann verabsolutiert, dann kommt man zu Irrlehre. Also im gesamtbiblischen Zusammenhang. Matthäus 10, 42. Da heißt es, wer irgendeinen dieser Kleinen nur mit einem Becher kalten Wassers tränken wird, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Folglich heißt es, jeder, der einem anderen einen Trunk Wasser gibt, der wird seinen Lohn bekommen. Wenigstens, wenn er klein ist. In irgendeiner Hinsicht, man weiß nicht genau vielleicht. Aber man wendet es dann natürlich sehr schnell an auf die Unterdrückten und die Armen, weil das heute so aktuell ist, ein so großes Problem. Und da hat man die allgemeine Wohltätigkeit und jeder, der sich an Brot für die Welt beteiligt, der hat also Kraft dieses Verses seinen Lohn. Ist das, was Jesus sagt? Wird er den Lohn eines Jüngers bekommen? Wird er dadurch also qualifiziert, durch die Ewigkeitstore hindurch zu passieren? Wird das zu einer Visitenkarte für den Himmel? Von anderen Stellen können wir es nicht annehmen, aber was meint denn der Vers? Jesus hat es selbst gesagt. Wir haben ein Beispiel im vorhergehenden Vers. Da sagt, wer mit einem Propheten umgeht, im Zeichen des Prophetentums, das heißt, wer wirklich anerkennt, dieser ist ein Prophet Gottes, und dann ihn so behandelt, der wird seinen Lohn haben. Mit anderen Worten, wer kann das tun? Der den allmächtigen Gott, in dessen Namen der Prophet spricht, respektiert, das heißt, der eine Beziehung zu ihm hat. Folglich ist er ein Insider, ja? Er gehört zu dieser Gesellschaft des Propheten. Das kann man nicht tun, es sei denn, man wirklich die Sache des Propheten bejaht, meint Jesus. Wir haben hier wieder das, was innerlich echt ist. Kein übertünchtes Christentum, echtes. Und dann sagt er im nächsten Vers, und wer einen dieser Kleinen zu trinken gibt, im Namen des Jüngers, mit anderen Worten, Die Kleinen sind die Jünger. Seine Jünger, diese hier. Warum klein? Er ist der Meister, er ist der Große. Sie sind die Kleinen. Aber nicht nur klein im Verhältnis zum Meister, sondern klein in den Augen der Welt. Aber wer das anerkennt, der kann das schlecht tun, wenn er nicht selbst auch Jünger ist. Oder gehen wir zu Matthäus 25. Einen dieser Brüder, meiner Brüder. Wer sind denn die Brüder von Jesus? Man hat dann sehr schnell gesagt, ja, Matthäus ist doch ein Evangelium für die Juden und so weiter. Das werden wahrscheinlich die Israeliten sein. Jesus hat selbst gesagt, wer seine Brüder sind. Die seinen Willen tun. Das sind seine Familienmitglieder. Mutter, Schwester, Bruder. Das sind sie. Mit anderen Worten, wer sich zur Familie Gottes wirklich bekennt, und da seinen Auftrag erfüllt, der ist Christ, der darf die Tore passieren, der bekommt ewiges Leben. Geht nicht nur ums tausendjährige Reich, das ist nicht ewiges Leben. Ewiges Leben ist ewiges Leben im Himmel. Der bekommt das, im Gegensatz zu ewigem Feuer. Also diese Verse sind nicht so auszulegen, als würde jeder, der den Armen hilft, damit einen Scheck für den Himmel bekommen. Aber das wird gelehrt. Von Evangelikalen, in Anführungsstrichen muss ich jetzt sagen. So weit ist es gekommen mit der sogenannten bibeltreuen Theologie. Wir werden also vorsichtiger werden müssen und noch genauer die Bibel lesen müssen und dann unseren Brüdern und Schwestern nicht verurteilen, sondern helfen. Wir wollen miteinander sprechen, uns Zeit nehmen, bis in die Nacht hinein, wollen zusammenarbeiten. Wir wollen Geduld haben, aber wir wollen die Unwahrheit nicht stehen lassen. Wir wollen für die Wahrheit der Heiligen Schrift einstehen und auf diesem Wege weitergehen. Und dann die berühmte Stelle, zwei berühmte Stelle in Lukas, Kapitel 4 und Kapitel 16. In Kapitel 4 heißt es, er steht auf in der Synagoge in Nazareth und es heißt, der Geist des Herrn, er zitiert oder liest aus dem Buch Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Gesicht und so weiter zu geben. Wenn wir nur den ganzen Text wirklich genau lesen und dann auf den Dienst von Jesus schauen, dann lernen wir, wie der Vers auszulegen ist. Jesus sagt, er sei gekommen, Armen zu helfen. Meint das jetzt, dass er den Armen Brot geben muss? Hat er den Armen Brot gegeben? Ja, das wissen wir. Hat Hungernde geschweißt. Aber es heißt dann, Gefangene zu befreien. Hat er die Toren von Gefängnissen aufgetan? Nein. Aber er sagte, heute ist dieses Wort in eurer Mitte erfüllt. Folglich müssen wir noch andere Aspekte hinzuziehen. Folglich ist es nicht nur diesseitig zu deuten. Und wenn wir den Ton der Heiligen Schrift näher darauf hinhören, dann merken wir, es geht um letzte Armut, wovon alle andere Armut nur ein Zeichen ist. Und die Bibel lehrt uns, wenn er den 5000 Brot gibt, dann, um sie darauf hinzuweisen, dass er ihnen geistliches Brot geben kann. Er hat Menschen geheilt, nicht damit sie wieder gesund würden, sondern damit sie sehen würden, dass er der Messias ist, der ihnen die Sünden vergeben kann, hat er ausdrücklich gesagt. Kapitel 16, der arme Mann, Lazarus und der Reiche, der ihn sterben lässt. Es gibt Evangelikale, die sagen, wir sind der reiche Mann, weil wir so reich sind. Und der arme Lazarus, das sind die Inder und die anderen, die sterben, verloren gehen. Und wir haben Schuld daran, wir werden ewiglich verloren gehen, weil wir das unterlassen, ihnen zu helfen. Evangelikal ist das, was die Bibel sagt. Der reiche Mann, sogenannte reiche Mann, sagt selbst, worum es geht. Er ruft und sagt, sende doch Lazarus, wenn es nicht möglich ist, meine Pein hier zu lindern, dann sende ihn wenigstens zu meinen Brüdern. Plötzlich wird der Mann Missionar. Es geht um ihr ewiges Los, damit sie nicht hierher kommen. Darum geht es. Nicht um ihr irdisches Wohl. Nicht damit Lazarus es gut habe in dieser Welt geht es. Nicht damit die Inder nicht sterben müssen, körperlich. sondern es geht um das ewige Los eines Menschen. Das ist primär. Aber nachdem wir dieses in die Mitte gestellt haben, wird sich das auswirken, ja? Das ja. Aber wir machen nicht das Nebensächliche zur Hauptsache. Wir müssen die Schrift im Zusammenhang auslegen. Also, ich hoffe, dass dies Ihnen wenigstens einige Wegweiser gegeben hat, um zu helfen, weitere Fragen, die bestimmt da sind, zu beantworten, beziehungsweise auf eine Antwort hinzuarbeiten. Und ich wäre dankbar, wenn man mir hilft im Weiterdenken auf diesem Gebiet. Ich bin irgendwie reingekommen in dieses Gebiet und ich will daran arbeiten und möchte noch klarer formulieren und auch ganz konkrete Hilfestellung leisten auf diesem Gebiet, so wie der Herr es führt. Wenn Sie also auf irgendeinem Gebiet einmal etwas finden, wäre ich dankbar, wenn Sie es mir schicken, mir mitteilen. Ich zahle auch Fotokopierungskosten bzw. Beschriftung gern. Also wäre ich dankbar, wenn wir auf diesem Gebiet weiter in Verbindung bleiben könnten.